Hallo.
Hallo.
Hallo. Wir haben das erste Hallo abgesprochen, direkt verkackt. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Lutz, Lutz Böde.
Hallo.
Wir haben bei der letzten Folge, haben wir uns vorgenommen, dass wir mit Lutz ein bisschen entspannt quatschen über seine Zeit hier in Potsdam, haben schnell festgestellt, dass wir eigentlich für jeden Satz, den Lutz sagt, eine eigene Folge brauchen, weil das so interessant war. Und Lutz reagiert jetzt sehr bescheiden, aber es war wirklich wahnsinnig spannend und haben uns dann danach entschieden zu sagen, nee, wir machen einen zweiten Teil, wo wir dann so in den 90er Jahren weitermachen. Dafür heute der Abend hier, ich freue mich sehr und Olli hatte Feedback bekommen.
Ja, ja, das kam natürlich sofort, das erste Hörerfeedback. Erstens, warum der Podcast so kurz ist und ob es da einen zweiten Teil gibt. Antwort, ja, es gibt einen zweiten Teil, wir sind ja gerade mittendrin.
Ja.
Und dann soll ich unbedingt fragen, wie viele Anzeigen hattest du in den 90er Jahren, Lutz? Und ich habe dich das ja schon vorher gefragt und es waren einige, ne?
Ich habe es ja immer mal erzählt, ich habe die ja zu einer gewissen Zeit auch mal alle sauber abgeheftet. Aber irgendwann habe ich dann auch den Überblick verloren. Es waren mal irgendwie, glaube ich, so um die 100, die gleichzeitig liefen. Also wären es vielleicht so 200 gewesen sein. Aber jetzt muss man auch sagen, es waren auch wirklich völlig aussichtslose Sachen dabei und da war damals so, die Polizei war überfordert, die gab es nicht und irgendwann haben sie versucht, das mit Strenge wieder reinzuholen. Da wurde, wenn man zu zweit an einer Straßenecke stand, dann haben die sich da zusammengefunden, haben die Personalien aufgenommen, haben eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und das wurde natürlich eingestellt oder so, aber die haben erstmal irgendwie, musste, wenn wir da irgendwie zu sehen waren, immer was sein.
Also das ist, war schon so, du bist aus dem Haus gegangen, zack, Anzeige, oder?
Ja, manchmal war es schon ein bisschen verrückt. Also die, wir hatten ja auch relativ viele Aktionen damals, Kampagne gegen Wehrpflicht. Und haben eigentlich jeden Tag irgendwelche Aktionen da gemacht. Und ich glaube, die haben, wenn die uns gesehen haben, dachten, jetzt muss wieder irgendwas sein.
Aber ich glaube, da war aber noch mal kurz Kontext. Also quasi, wer ist wir? Und wie sehen eure Aktionen aus? Weil ich habe mir das schon gerade gefragt, ne, wenn ich überlege, okay, wie viele Anzeigen so, aber dass man da gleich im hunderten Bereich ist. Also wer ist ihr und wie sah euer Tag aus, dass ihr da Anzeigen kassiert am laufenden Tag?
Also wir haben damals, waren 20 Leute vielleicht in Potsdam, die Kampagne Gewehrpflicht. Also hat wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber geredet. Und wir hatten da relativ viele Aktionen gemacht. Wenn da irgendwie der Verteidigungsminister kam, haben wir da irgendwie protestiert oder die Fregatte Brandenburg getauft wurde von Stolpes. Wir haben wieder protestiert. Und irgendwas gab es immer. Ja. Dann gab es ja auch Hausbesetzer-Szene in Potsdam. Also da gab es auch immer irgendwelche Aktionen. Da habe ich auch oft die Demos angemeldet oder so. Und wenn da irgendwas war, hat man eine Anzeige gekriegt. Also wenn da einer irgendwas gemacht hat, was nicht in den Auflagen stand. Oder, keine Ahnung.
Die sind aber alle so im Sand verlaufen, ja?
Also das meiste wurde sang- und klanglos eingestellt. Manche Sachen hat man auch nie wieder was gehört und musste erst nachfragen, um rauszufinden, dass die eingestellt waren. Und so ein paar Sachen gingen auch vor Gericht. Und das war natürlich für uns auch immer eine interessante politische Aktionsform, so Gerichtsverfahren zu betreiben und so. Und die Behörden waren ja noch viel schlechter. Also damals aufgestellt, als es heute sind. Mhm. Man konnte die ja schon ganz schön vorführen. Wir hatten mal zum Beispiel eine Gleisblockade in Drewitz, im Bahnhof Drewitz, jetzt Bahnhof Medienstand. Da haben wir so einen Rekrutenzug blockiert und dann, ja, da war nur die Bundespolizei und dann haben wir da ein Foto gemacht so und war ein Rekrut drin in dem Zug, den haben wir, der ist dann ausgestiegen, der hat eine Beratung von uns gekriegt, haben wir beendet. Und haben jetzt an der Bushaltestelle eben sozusagen noch die Personalien aufgenommen, war die andere Polizei. Aber die konnten gar nicht zuordnen, dass sie uns irgendwo auf irgendwelchen Gleisen gesehen haben, ja, hinterher, weil das war ja die andere Polizei. Und war ein herrlicher Gerichtsprozess. Dann haben die da irgendwelche Polizisten vernommen, die uns alle nicht gesehen hatten, aber wie die Personalien an der Bushaltestelle aufgenommen haben. Geil. Und so war so ein bisschen so typisch, ja, für diese. Die Presse hat sich natürlich beäumelt und da lustige Artikel zugeschrieben und uns hat auch Spaß gemacht. Also war dann irgendwie auch so, diese Gerichtsprozesse waren dann auch so eine Aktionsform irgendwann. Ja. Und kamen immer viele Leute zu den Besetzerprozessen ja sowieso. Und ja, irgendwie hat das dazu gehört. Aber waren nur so verurteilt, war unter 5, glaube ich, oder so, unter 5 Fälle.
Da hast du nie alleine verantwortet. Ja. Also, du warst quasi immer, also die Anzeigen gingen jetzt nicht direkt gegen dich, sondern gegen eure Aktion.
Nee, die geht ja gegen die Person, die sie da verstellen. Ne? Das Strafrecht ist ja personifiziert. Ne? Ein Verein kannst du ja schlecht bestrafen. Du kannst ja nicht Knast steckte.
Und da warst dann immer du sozusagen.
Na, und nicht immer alleine oder so, aber je nachdem, wenn da jemand eine Straßenblockade macht, dann sind eben die dran, die sie da mitnehmen, der Personalien sie da bekommen und.
Wurdest du eigentlich verurteilt? Irgendwann so richtig?
Die 3-4 Mal, glaube ich, so für uns so eine Sache, aber mehr auch nicht.
Und was kommt dabei raus dann? Sozialstunden oder?
Ja, also das ist dann Einstellung, ne? Also die werden dann auf Verfahren eingestellt gegen Sozialstunden oder gegen Geldbuße und so, ja.
So große Strafen gab es eigentlich nicht. Du klingst total so abgeklärt, wenn du jetzt darüber sprichst, ja. Aber damals, als das dann alles so am Laufen war, hattest du da schon immer den Gedanken, so, oh fuck, sind wir jetzt hier vielleicht noch zu weit gegangen oder könnte es jetzt böser ausgehen, als ich gedacht hatte oder war das für dich wohl jemals?
Naja, ich war ja eigentlich nie vorbestraft in dem Sinne, dass ich auf so eine Bewährung hatte oder so und ich meine, auch die Richter, die wissen ja auch, dass, ich meine, die haben ja andere Fälle als wie uns da sozusagen normalerweise im Gerichtssaal sitzen, ja, das ist, glaube ich, für die auch klar, dass das so Überzeugungstäter sind, die irgendwie für irgendwelche hehren Ziele da und so symbolische Aktionen da, dass man die nicht in den Knast stecken kann oder so. Ja, ist ja letzten Endes auch nie jemand zu Schaden gekommen oder das, glaube ich, können die auch differenzieren. Also zumindest hatte ich das Gefühl, ja.
Jetzt möchte ich nur eine unmögliche Frage stellen, vielleicht so ein bisschen blitzlichtartig. Wenn wir jetzt gerade über Potsdam in den 90er Jahren sprechen, Da haben wir ja viele Ausformungen, ne? Halt zum Beispiel eben auch die Besetzung da an der Gutenbergstraße. Aber wie würdest du die Stimmung in der Stadt so ganz grob beschreiben? Ich weiß, du kannst dich für ganz Potsdam sprechen und ich weiß, du hast auch nicht jeden persönlich gekannt, aber wahrscheinlich doch ein paar mehr als andere zum Beispiel. Kann man das so ein bisschen in ein paar Worte fassen? Wie hat sich die Stadt angefühlt so Anfang, Mitte 90er Jahre?
Ich bin ja, wie soll ich denn sagen, war ja immer, hatte ich ja beim letzten Mal auch schon erzählt, ich war ja eigentlich so, mein Freundeskreis hatte ich in Kleinmachnow damals immer noch und bin dann hierher gezogen und eigentlich habe die Leute, die ich da besser kennengelernt habe, ja eigentlich alle über politische Aktionen oder Besuch von einer Kulturveranstaltung oder so kennengelernt. Ich glaube, ich kannte damals nicht so viel diese ganz normalen Leute und war viel mehr als heute in so einer Blase. Also so, ja, ich habe schon bei Aktionen wahrgenommen, glaube ich, dass es sehr gespalten war. Also es gab Leute, die diese Hausbesetzer-Szene oder diese Alternativkultur abgrundtief gehasst habe. Es gab große Solidarität auf der anderen Seite. Also da, an der Szene haben sich wirklich die Geister geschieden, ja. Also da, das war sehr polarisiert, glaube ich, ja. Also da gab es wenig Leute, die da total gleichgültig waren oder so. Heute ist es ein bisschen anders. Da hat jeder sein Eckchen gefunden in der Stadt. Und du lebst so alles nebeneinander her, das war damals nicht so. Und war ja auch ein bisschen offener, wo sich das hin entwickelt. Ne? Die Besetzerszene, die hat natürlich viel stärker noch die Stadt herausgefordert, als es heute ist, ne? Wo jeder Freiraum hat und seine da Kulturveranstaltungen macht oder Treffpunkte betreibt. Ja, das ist ja heute so. Und früher war das wirklich so ein bisschen, wem gehört die Stadt? Ne? Da wurde das, war eher die Machtfrage auch stärker gestellt. Und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen.
Hätte man das damals schon so absehen können, dass sich Potsdam in so eine preußische Postkarte entwickelt?
Hätte man bestimmt so ein bisschen besser voraussehen können, als ich es getragen habe.
Aber das wird für mich jetzt irgendwie die Frage.
Wir gucken ja zurück. Das ist der Punkt, ja. Das ist der Punkt, weil Gramlich, ja. Wir kennen alle Horst Gramlich, ja. Den damaligen Oberbürgermeister von Potsdam. Und als der 80 wurde, ich bin schon wieder zu leise, als der 80 wurde, wurde er ja auch irgendwie so von Jan Jakobs und so gewürdigt, ne, und so weiter und so fort. Und da gab es dann auch so einen Artikel in der Matz Globig, wo er dann interviewt wurde und sagte, dass sie damals ja vorhatten, also die FH, die Bibliothek, ja, noch zu erweitern, also quasi bis zur Wilhelm-Galerie irgendwie als postmodernen Bau und das zu so einem riesen Komplex zu machen. Ja, also da war noch nicht viel von Preußerei und so weiter zu hören. Also da waren die Ideen noch andere. Also vermutlich natürlich gab's Glockenspiel und so weiter. Ja, Max Klar, der da irgendwie diese Glockenspiel dann irgendwie installiert hat, mit diesen ganzen Nazi-Sprüchen da auf den Glockendruf, ja, war auf der einen Seite und auf der anderen Seite, war damals aber noch nicht zu erkennen. Damals gab es ganz viele Ideen, irgendwie diese Stadt irgendwie zu gestalten. Auch wenn die unrealistisch vielleicht waren, aber Gramlich hat damals gesagt, nein, die haben so ja überlegt, dass wir diese FH irgendwie weiterbauen. Ja, diese Gebäude irgendwie und das zu einem riesen Uni
Campus
zu machen. Genau, also ich glaube, also das, und so habe ich das in Potsdam auch erlebt, dass damals ganz viel möglich war. Ja, also zumindest gedacht, irgendwie möglich war, so.
Weil mir ist vielleicht ein Punkt auch nochmal kurz wichtig zu betonen, das klingt manchmal so, weil ich erzähle dann ja selber im Podcast manchmal, ach, alter Markt, und dann habe ich das immer ausgeführt, warum ich den überhaupt nicht mag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass das Hochschulgebäude irgendwie viel interessanter fand, eben auch als Ensemble, jetzt als diese Barockkulisse, dann klingt das manchmal so rückwärtsgewandt. Ne? Möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht so bezeichnen, denn wenn man mal guckt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber auf YouTube gibt es so, und da gab es so Straßenbahnen, Führerstands mit.
Ja, das war
selbstverständlich so. Ne? Und da muss man sagen, das war jetzt auch nicht schön. Ne? So, deswegen würde mich das interessieren. Also, wie war es eben damals, beziehungsweise was waren so die Spielarten, in die es eben hätte auch gehen können?
In der Stadt oder am Alten Markt?
Generell so in der Stadtentwicklung, aber gerne auch mit dem Beispiel des Alten Markts.
Also, wenn ich jetzt so alte Fotos sehe, denke ich mir, Opa, so, naja, ganz so blame. Konnte das ja auch nicht.
Klar.
Jetzt sah ja aus wie eine Nachkriegskulisse, ne? Alle total vergammelt, diese grauen Häuser und total baufällig. In der Innenstadt diese barocke Bausubstanz, ja. Also irgendwas musste ja auch passieren andererseits, ja. Holländische Viertel, also wie das gegangen wäre, wenn das noch 20 Jahre so weitergegangen wäre, hätten die wahrscheinlich Stück für Stück abgerissen, ja.
Ja. Aber das war ja, war das nicht dem Abriss sogar irgendwo mal fremdging?
Ja, ja, ne? Dann haben sie das irgendwie so einzelnen Leuten gegeben, die das so selber aufgebaut haben, glaube ich, gegen ein bisschen Material und viel Eigenleistung und so.
Ja, mein Vater und ich, wir hätten da mal ein Haus kaufen können.
Hm. In Holland?
Hm, genau.
Aber da waren doch die Besitzverhältnisse waren noch bei vielen Häusern überhaupt nicht geklärt, ne?
Das war ja DDR egal.
Ja, ja. Das oder sie haben dann so wie sukzessive, dass dann Leute gekommen sind, sagen, ja, Moment, okay, ja, also ich war ja selber noch nicht, aber meine Eltern und Großeltern, und denen hat das mal irgendwie gehört und dann wurde das dann wieder zugeordnet. Das war, muss ja,
ja, schwer, ja, aber in der DDR, eigentlich in der DDR-Zeit war das egal. Denen mit gehört. Die haben,
wir haben genutzt. Also die hätten damals irgendwie einen Baukredit von 25.000 Mark bekommen. DDR-Mark. Und den hätten da auch, also Kaufpreis gab es praktisch nicht. Und den hätte man dann irgendwie auch erst in 10 Jahren zurückzahlen müssen.
Jetzt wird es dann damit zum Haus. Wir haben ja irgendwie nicht abgesehen, dass das da jetzt was ähnlich ja
in den Massen, ne?
Ja, gut, mit dem Bilder.
Ja, kennt ihr das im Bilder? So eine Retrospektive. Deswegen auch die Frage, aus so einer Retrospektive hätte man das nicht irgendwie so ahnen können, dass es sich in so etwas entwickelt, was wir jetzt haben. Also eine völlig überteuerte Postkartenkulisse.
Ja, natürlich musste was passieren, finde ich ja auch, weil meine Holländer Viertel war verfallen. Es gab viele, viele irgendwie Häuser, die wurden so erhalten. Also meine Großeltern wohnten in der Hans-Thomas-Straße in einer relativ soliden Bausubstanz, aber auch da irgendwie hat es durchgeregnet und da musste ständig die KBV, also die kommunale Wohnungsverwaltung, irgendwie kommen, was sie nicht getan haben, weil sie kein Geld hatten und so weiter und so fort. Die Fenster hat mein Opa selber gedichtet und selber abgehobelt, damit die irgendwie wieder schlossen und so weiter und so fort. Ja, natürlich musste da was passieren. Aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, der alte Markt, um da mal wieder drauf zurückzukommen, ja, der war früher wirklich ein grüner Platz. Also da waren im Sommer irgendwo da irgendwelche Stiefmütterchen und andere Blumen gepflanzt. Da war Wiese, ja, da waren Brunnen, ja, also das war ein Platz zum Leben.
Ja, ich glaube, heute Kinder mehr. Heute sagt, tun die auch so, als wäre ein reiner Parkplatz gewesen, ja, so.
Stimmt halt nicht.
Nein. Ja, ja, aber war halt grün, ne, und. Und was wirklich schlecht war, dass der irgendwie zur Straße, zur Friedrich-Ebert-Straße nicht geschlossen war oder zur langen Brücke. Ne?
Ja, okay.
Wenn man den dazu gemacht hätte, glaube ich, wäre das in Ordnung gewesen.
Aber wenn man heute auf den Alpenmarkt geht, irgendwie, also schon bei den Temperaturen, ich war halt das letzte Mal vor einem Jahr auf diesem Platz, da kam ich gerade aus dem Krankenhaus. Und ja, und wir waren in so einer Ausstellung da in dem Potsdam Museum drin. Und da kamen wir da irgendwie raus und die Sonne brätselte da. Ich glaube, es war Lufttemperatur, waren 20 Grad oder so. Und die Sonne brätselte auf diesen Stein. Und du hattest echt das Gefühl, gegrillt zu werden. Also schon. Und da war noch, also außer an dem Kaffee, was da irgendwie so an diesem Potsdam Museum irgendwie dran ist, gab es da keine Menschen. Also auf dem ganzen Platz nicht, war, weil das einfach unerträglich ist. Und das gab es früher nicht. Da konnte man sich hinsetzen, konnte man sich hinlegen. Da waren also war eine Wiese, da waren Blumen, da waren Brunnen, also das war erträglich.
Ja, so. Wir können ja mal vielleicht für einen Augenblick, weil jetzt sind wir sozusagen wieder im alten Markt-Bashing, ne? Weil da gab es so in den 90er Jahren.
Ja, Bashing würde ich nicht sagen.
Der, doch, ich bashe den schon, so wie er aussieht. Ich finde das nicht schön. Okay. Aber die, wenn wir mal, wir können ja mal so einen Spaziergang machen, ja? Vielleicht Wilhelm-Galerie, Innenstadt, Gutenbergstraße, runter zum neuen Gitter. Wie sah das so aus mit den 90er Jahren? Starten bei der Wilhelm-Galerie. Gab's die da schon?
Nee, die gab's da noch nicht. Nee.
Was stand denn da?
Da stand da das Schuhhaus. Kennt ihr das?
Stimmt, das
Schuhhaus. Auf der einen Seite, eins meiner Lieblingsgebäude in Potsdam. Knalliges Rot.
Ja.
Da war unten ein großer Schuhladen drin und oben war eine Disco.
Ein Café.
Ein Café, aber da gab's so auch Discos und Veranstaltungen.
Ja, das war eine Disco.
War auch eine homosexuelle
Bar. Ja, ja. Hatte zumindest den Ruf.
Hatte den Ruf, ja.
Damals.
Aber es war irgendwie ein grandioses Gebäude, fand ich. Und dahinter stand irgendwie so, auf der Seite, wo jetzt das Alex ist oder so, da standen irgendwelche Imbissbuden, da gab es halbe Bräuler und irgendwie Pommes oder so.
Köllwurst
auch, glaube ich.
Und dahinter stand so ein Betongebäude und der Seitenflügel quasi von diesem Schuhhaus war der Bazar.
Ja, stimmt. Da hat mein Opa als Hausmeister gearbeitet, also so in seinen Rentenjahren, ja, hat er als Hausmeister da gearbeitet und da konnte man irgendwelchen Ramsch kaufen, also alles, so wie bei Connys Container, so ungefähr. Da war der Bazar, genau. Es war aber ein offenes Konzept, also man konnte da quasi irgendwie durchlaufen und jetzt hast du ja die Wilhelm-Galerie und die nimmt ja diesen ganzen Platz irgendwie voll ein.
Und durchlaufen kann man da auch.
Ja, du kannst natürlich durchlaufen, aber das war ja nicht so Freiluft, oder das ist ja nicht Freiluft, sondern das andere war ja wirklich, das waren ja so einzelne Gebäudeteile, die waren wie so ein L angeordnet mit so einem Innenhof, da konnte man irgendwie durchgucken und durchlaufen. Und du hattest eben auch noch zur Friedrich-Ebert-Straße noch 15 Meter, würde ich mal sagen, irgendwie noch Bürgersteig mit so Blumenbeeten und so weiter und so fort, die ja jetzt völlig von der Wilhelm-Galerie so eingenommen werden. Das gab's, also es war irgendwie ein offeneres Konzept. Das fand ich eigentlich cool. Ich mochte auch diesen Platz, weil da konnte man auch sitzen, da mal so Bänke. Und ja. Und der Digital, wo die nie funktioniert hat, jetzt sind wir so Glühbirnen irgendwie.
Okay.
Ja.
Genau, vor meiner Zeit. Aber vielleicht können wir da noch mal kurz, also würdet ihr sagen, das war schöner als heute und wenn jetzt oder besser als heute? Weil ich versuche mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu anspruchsvoll jetzt hier irgendwie rein labern oder so, aber. Vielleicht können wir ein bisschen noch ausarbeiten, was war denn da besser gemacht, was war denn da besser gelöst? Kann man das so beantworten? Na, wenn ihr sagt, dass es schöner war?
Na, wenn du über die Brandenburger dann gelaufen bist, da waren ja nach der Wende waren so Hochbeete, wo so drumherum so Sitzbänke waren. Also sag ich mal so Holz, quadratisch praktisch frisch, war da so betoniert, große Beete und auf den Ecken waren quasi so Bänke drauf geschraubt. Und da, das haben wir gleich nach der Wende alle weggehauen. War natürlich deshalb ganz gut, weil da nicht jeder so durchrasen konnte, hat es nicht so viel Autoverkehr da und eigentlich saßen auch immer Leute. Das sollte ja ein bisschen unterbunden werden. Viele von den Bänken haben sie auch erst hinterher wieder hingestellt. Da wurde ja nach der Wende so richtig Tabula Rasa, er macht das alles rausgehauen. Und ja, dann haben ja die Leute irgendwann mit irgendwelchen Petitionen und Unterschriftenlisten und so wieder mehr Bänke gefordert und so. Und dann hat man so das eine oder andere auch wieder aufgestellt, aber dort hatten die Brandenburger Straße war einfach viel belebter damals. Da haben die Leute abends getroffen mit ein paar Bier oder einer Flasche Wermut oder so und haben sich da hingesetzt und ein bisschen Klampfe gespielt oder sowas. Das war dann nach der Wende nicht so doll mehr, ne? Also da war, also, der war der große Unterschied in der Innenstadt und, naja, sonst war eben Ost und West der Unterschied.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen, hier überlege ich gerade, wir hatten ja auch am Beispiel des alten Marktes schon so diese Aufenthaltsqualitätsfrage, ne? Und die Orte sind ja rar, wo man sagt, ich gehe hier hin, ich lege mich hin, hier ist schön. Und zwar ohne, dass es jetzt das Café sein muss, in dem ich was bezahle, ne? Oder halt ein Restaurant oder sowas. Und ich meine, es geht am Platz der Einheit, machen wir öfter mal, ne, da um so ein bisschen zu chillen, weil da geht's ja aus die Stufen, du hast die Wiesenflächen da. Brandenburger Straße ja so in dem Rahmen nicht. Du hast sicherlich die Bänke. Aber da würde ich mir wahrscheinlich auch komisch vorkommen, wenn ich mich da abends auf die Brandenburger Straße auf die Bank stelle mit zwei, drei Leuten und Bier trinke. Da würde ich mich wahrscheinlich.
Das war früher normal.
Ja.
Mhm. Ja, war früher gang und gäbe.
Am Platz der Einheit würde ich mir das nicht, würde es wirklich komisch vorkommen. Brandenburger Straße schon. Wahrscheinlich, weil die Umgebung so prunkvoll ist, dass ich mir direkt irgendwie vorkomme, wie ein Penner ausmache.
Ja. Na, was, also die Stadt hat schon viel an an Qualität oder beziehungsweise an natürlichem Aufenthaltsorten eingebüßt. Ja, also du hast ja jetzt irgendwie das Blum, ja, das Schwimmbad. Und das war ja früher quasi so eine riesengroße Liegewiese. Ja, und oben stand ja die Schwimmhalle. Ja, die man hätte sanieren können, vielleicht erweitern können oder so, was man ja nicht gewollt hat. Nachdem man sie vorher irgendwie für eine halbe Million saniert hat, irgendwie, haben sie die ja dann abgerissen. Und davor war aber, das war eigentlich total toll. Du hast eine riesengroße Wiese gehabt, die an so einem Hang war. Und da lagen wirklich irgendwie ganz viele Leute. Ja, also waren Studenten, waren Eltern mit ihren Kindern irgendwie, die auf dieser Wiese irgendwie wirklich lagen. Und keinem hat sie stört. Ja, also da waren mehr Räume da, um sich irgendwie zu begegnen. Mehr natürliche Räume, um sich zu begegnen. Und das ist irgendwie...
Also ich überlege, die gibt es ja da nicht mehr, so diese Räume, ne? Okay, ich
meine, genau, und die Wiese gibt es nicht mehr, die Räume gibt es quasi nicht mehr. Das ist jetzt irgendwie alles zweckgebunden.
Aber gut, also, da treffen sich doch die Leute auch auf dem Bassheimplatz oder... Ja,
oder Parahütsberg vielleicht.
Genau.
Ich finde ja doch ein Babelsberg, ja. Also ein Park hatte ich gedacht. Mhm. Bassheimplatz auch, gerade da hinten dann. Oh Gott, ich habe es wieder falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Bassheimplatz, wurscht. Ja, aber ja sonst... so ein bisschen diese... Ich kann mich erinnern, dieses alte Ensemble auf dem Babelsberg mit Schwimmhalle, Minsk und dann dem Kreml. Das war ja relativ abgestimmt alle so, ne? Und so diese Terrassen, die sind ja jetzt nicht komplett wiederhergestellt, aber da ist ja zumindest ein bisschen öffentlicher Raum da, wo man sich treffen könnte.
So. Ja, aber da ist tatsächlich der meiste öffentliche Raum weggefallen da oben. Ja. Also da gab es ja diese Wasserspiele mit Rosen drumherum und Bänken drumherum. Da war wirklich was los. Also da konntest du dich gut abends hinlegen oder so, oder ja, da auch mal übernachten oder so. Also da war wirklich was los. Da ist jetzt relativ wenig. Also da gibt es auch ein paar Bänke oder so, aber ist bei weitem nicht so viel. Das war ein richtiger Treffpunkt.
Ja, ich finde auch der Babelsberger Park, das hat sich natürlich irgendwie auch verändert, ja. Weil, also früher konnte man da irgendwie auch mit seinem Hund da, jeden Stand zwar irgendwie drauf, ja, darf man jetzt vielleicht nicht oder so, aber die haben sich da nicht angeschissen. Du bist da halt irgendwie, und heute gehe ich mit meinem Hund jetzt nicht mehr im Babelsberger Park, ja, weil du zahlst dann irgendwie 60 Euro, wenn du da erwischt du es, ja.
Mit dem Hut?
Ja.
Echt? Ich dachte, das ist jetzt ein bisschen sanfter.
Nee. Okay, dann muss man da sehr mal... Du musst den Hund an der Leine haben, ist klar. Darfst keinen natürlich mit dem Hund durch, ja. Aber du musst den Hund an der Leine haben. Und du darfst ja immer weniger, du darfst dann mit dem Fahrrad nicht mehr durchfahren irgendwie, weil es ja den Wegen schadet. Ja, und du darfst über die Wiesen eigentlich auch nicht mehr laufen irgendwie, weil es ja den Wiesen schadet, weil es ja Kulturerbe ist. Du darfst da nicht mehr rodeln. Ja, obwohl da mein Onkel, der ist 1928 geboren, die sind da immer gerodelt. Ich bin da gerodelt und plötzlich darfst du nicht mehr rodeln. Also irgendwie.
Ich könnte wahrscheinlich dürfen, aber
finde ich schon, ist das alles irgendwie, schon reglementierter geworden. Also die ganze Sache ist schon reglementierter. Mhm. Ja. Und jetzt, ich meine, die Badestellen schränken sehr irgendwie auch massiv ein. Also früher konnte man ja, kannst du wahrscheinlich heute irgendwie auch noch, aber nicht mehr so, läuft auch in Zukunft nicht einfacher werden, wenn du jetzt neben dem Strandbad irgendwie einfach baden gehst.
Weil da ist also geduldet, also da baden alle. Ne? Also ich glaube, die wenigsten baden im Strandbad, die meisten gehen wirklich an die Stellen hinterm Strandbad.
Ja, da wollen sie ja ran. Also die wollen ja wirklich irgendwie mit Bußgeldern und so weiter.
Aber
vor. Ja.
Aber ist ja tatsächlich die letzten Jahre wieder schlimmer geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, im Babelsberger Park bin ich auch gar nicht so viel. Aber der große Trara um neue Parkordnung gab es doch 15 Jahren oder sowas mal, wo die diese neue Parkordnung eingeführt hatten, ist es jetzt wieder schlimmer geworden. Das ist ja dann sozusagen zurückgenommen worden teilweise und dann hat es auch diese Fahrstrecken freigegeben.
Das ist also die untere Naturschutzbehörde sozusagen, die ist ja für den Kindermannsee zuständig ist, die schicken da wirklich irgendwie auch das Ordnungsamt hin. Da darfst du also quasi mit deinem Hund nicht mehr hin. Ja, also das sah ja nicht mehr hin. Irgendwie, ich habe da mit meiner alten Hündin irgendwie, die hat ganz Wasserrinne gejagt, das war auch kein Problem. Ja, ja. So. Darfst du nicht mehr machen. Die bewachen das teilweise richtig und wenn du da irgendwie mit deinem Hund bist, dann schicken die dich weg, Geldstrafen, bla bla. Also das gab es alles früher nicht. Gab es schon irgendwie, aber ich finde, das ist viel, viel restriktiver geworden. Also mein Eindruck.
Und den Ordnungsamt checkt dann, der kann ich ja mal keine Anfrage machen.
Ja,
machen wir alle paar Jahre zum. Und jetzt könnte die Stadt ja auch mal wieder was machen. Jetzt im nächsten Jahr wird es ja wieder die Entscheidung geben, ob diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Ausnahme von der Baumschutzverordnung verlängert wird. Da hat man also auch ein bisschen Druckmittel.
Ja, okay.
Naja, wenn man das nicht verlängern würde und sagen würde, nur gegen Gegenleistung, dann glaube ich, hat man auch wieder eine Verhandlungsposition. Und ich glaube, so muss man mit der Stadt doch umgehen. Also ja, anders wird das nichts.
Aber der Parkeintritt ist da jetzt eigentlich schon.
Mein Stand war bisher, dass er kommt für 26.
Er kommt.
Das war mein Stand, ja. Okay, ja.
Angeblich soll er kommen, ja.
Ja. Eine schlechte Entscheidung?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wenn du so einen Parkeintritt zahlst.
Ja, aber das ist ja in der Sache schon sehr zurückgenommen. Wir hatten ja auch mal gedacht, wir sind ja gegen diese Zuwendung der Stadt an die Stiftung auch immer gewesen, weil das ist eine Stiftung der Bundesländer Berlin, Brandenburg und des Bundes. Und warum die Stadt da jetzt plötzlich Geld zugeben soll, ja. Und wenn man da erstmal anfängt, dann werden die auch in Rheinsberg und Kaput und weiß ich wo, Geld verlangen, und in Potsdam fangen sie an, weil sie denken, hier gibt es wenig Widerstand. In Charlottenburg wurde die Bürgerinitiative gefürchtet. Aber wir hätten immer gedacht, die werden es am Ende doch nicht machen. Ja, aber gut, wenn sie das machen, geht es, glaube ich, eher darum, dass man die haben ja mal überlegt, die Eingänge zu schließen, um Kosten zu sparen dann. Weil ist ja, wenn du die alle bewachen willst und den Eintritt da durchsetzen willst, ist ja nicht zu bezahlen. Deswegen wollten die 2/3 der Eingänge zu sonst was streichen. Und das wäre, glaube ich, die größere Einschränkung gewesen, wenn die das nicht machen. So, und einfach überall einen Automaten aufstellen, so Stichproben machen, mein Gott, das ist ja im Volkspark auch jetzt schon so.
Wie bei der Buch.
Ja, und da ist, glaube ich, mein Gott. Also das muss man weder bezahlen noch machen. Also ich wäre jetzt ganz anders gehandelt, aber ich meine, ich verstehe sowieso immer diese Stiftung nicht. Weltweit gelingt es ja überall irgendwelchen Rentnergruppen geschmacklose Wandteller zu verkaufen und damit seine Sachen zu die Stiftung kriegt es hier einfach nicht gebacken. Ja, also warum man keine Gastronomie hinbekommt, aus der man selber Einnahmen macht und so, das ist eben immer noch so ein Bewusstsein des staatlich finanzierten Betriebes, der sich nicht überlegen muss, wie er selber zu Einnahmen kommt. Und naja, einfach nur die Hand aufhält und sagt, wir brauchen mehr Geld, weil die Baukosten werden immer teurer oder die Gärtner wollen immer mehr Geld, wenn sie Tarif kriegen. Ja. Und jetzt finde ich eigentlich, das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Ja.
Kann na gut, ich glaube, es gibt auf jeden Fall schon Wege, um da irgendwas irgendwie zu generieren. Ne? Man muss es bloß machen.
Aber die werden ja auch gefördert, irgendwie, ich glaube, bis 2030, klar, von 2016 bis 2030 mit 70 Millionen Euro oder so.
Naja, das kostet natürlich aber auch, ne? Andererseits, ja, muss man jetzt schon sagen, so eine alten Gebäude zu erhalten und so, das kostet ja auch Altgeld. Die Frage ist nur, muss man dafür einen Eintritt nehmen oder nicht? Ich glaube ja, dass man so auf freiwilliger Basis durchaus was kriegen könnte. Warum schafft man das nicht? Man lässt da die Busse vorne an der Maulbeerallee halten oder am grünen Gitter. Und baut man ein Kassenhäuschen auf und kassiert da einfach Geld. Und die anderen Eingänge lässt man eben einfach auf. Und die Bevölkerung, die hier wohnt und das kennt, mein Gott.
Stand das nie zur Debatte?
Was?
Dass man das so macht? Dass
naja, du hast ein rechtliches Problem, dass du darfst nicht differenzieren, sagen, nur für Einheimische ist kostenfrei, das darfst du nicht, also irgendwie europarechtliche Gründe oder so. Aber ich meine, wenn du da an zwei Stellen, wo die Touribusse kommen, dein Kassenhaus aufbaust und woanders machst du die Eingänge eben auf und dann läuft doch woanders auch, da kriegt der Busfahrer einen Kaffee umsonst, dann fahren ihre Busse da ran. Und dann nimmst du da Einnahmen und da brauchst du nichts groß umbauen, nichts groß kontrollieren, da hast du einfach zusätzliche Einnahmen, wenn man nicht möchte. Aber gut, da fehlt denen auch so ein bisschen die Kreativität,
ja, Sache nochmal zu machen. Ja.
Wir sind gerade von Potsdam in den 90er Jahren und dem imaginären Stadtspaziergang, quasi haben wir direkte Abkürzung genommen hin zum Parkeintritt im Jahr 2026. Jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt mit aller Gewalt nochmal zurück in die 90er Jahre moderiere.
Ja, wenn wir jetzt schon im Westen angekommen sind.
Du hattest es erzählt, du hast das Nora Wies gegründet?
Ja, das war aber recht spät. Also ja, das war 2004. Also wir hatten, genau, haben wir offiziell mal 2005 aufgemacht dann.
Hm. Und was war das vorher? War das?
Das war, das hatten wir uns angeguckt. Ich hatte mit Mendoza, hatten wir uns tatsächlich überlegt, eine Kneipe aufzumachen, war auf der Standort noch nicht klar, wo, in welchem Stadtteil oder so. Warum? Und ich hatte mal gesagt, das wird eigentlich, geht, das funktioniert nur in Babelsberg mit der Fanszene und so. Mhm. Das könnte so eine Lücke sein. Und dann hatten wir uns mehrere Dinge angeguckt. Ach, da war Mendoza noch gar nicht dabei. Aber hatten wir uns angeguckt und das war, eigentlich sind wir dann irgendwann auf das zurückgekommen, was wir uns zuallererst angeguckt haben. Wir waren Norwegs. Und da war vorher so mehrere Restaurants schon drin. Das letzte war Touchdown, da war so eine Sportlerkneipe. Die hatten so überall Bildschirme und so. Und da bist du hingegangen, wenn da mal irgendwie Boxen oder irgendwie Rugby, irgendeine große Veranstaltung war, dann war der Hütte voll und sonst eben nicht. Und die hatten eben riesen Kosten. Hier GEZ und war damals Sky, ich weiß gar nicht, also wer diese Sportrechte da
von
Premiere war, das glaube ich, kann sein, ja. Die haben natürlich riesen Kosten und ging ja pro Fernseher und so, ja. Also da konntest du gar nicht bezahlen. Und also wenn, weil du das ja ständig hast, diese Kosten, ne, und die Einnahmen eben dann, naja, nur wenn der Laden voll ist, ja. Und das konnte gar nicht gut gehen. Denn danach hatten die Leute noch oder davor irgendwie ein griechisches Restaurant oder
ein Tex-Mex.
So ein Mexikaner?
Ja, so
ja, genau.
Aber ich war da immer essen, war ziemlich schlecht. Also fand ich so, das war schon. Aber die waren, die daher kenne ich das eigentlich irgendwie auch.
Ja, die hatten keine Parkplätze davor und das ist durch für so ein Restaurant schwierig.
Schwierig, ja, ja.
Zumindest wenn du das so mit gut essen gehen in Verbindung bringen willst, ne? Und das ist dann schon schwierig. Wir haben gesagt, für eine Kneipe im Stadtteil passt das. Wenn du bekannt genug bist, ist fußläufig gut erreichbar. Ja. Du hast da nicht viel Laufkundschaft, aber die brauchst du ja auch nicht. Es ist aber nicht so, dass die Leute nicht 100 Meter weiter laufen, wenn sie wissen, dass das da ist, ja. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und wir haben dann nur Geld uns bei Freunden geborgt und haben da irgendwie das Nötigste umgebaut und das alles im ersten
Jahr. Also Riesen reingezimmert, ein paar Stühle.
Genau, genau. Und dann hatten wir auch mit dem Vermieter ausgemacht, dass wir im ersten Jahr quasi, naja, dass wir kaum Miete bezahlen, sondern nur die Betriebskosten ein paar Monate lang und das alle zurückbezahlen und so. Und der Typ, der hatte eigentlich auch ein Faible dafür, der wollte als Student wollte er immer selber so eine Kneipe aufmachen und hat sich immer gewünscht, dass in dem Haus irgendwie eine ist. Und dann hat mir gesagt, naja, sie haben das, war jetzt jahrelang leer und wir wollen uns nicht verschulden, wir wollen keinen Bierlieferungsvertrag machen.
Aber das stand so vorher leer.
Genau, genau. Das stand da zwei Jahre schon leer oder drei. Und deswegen hatte man da auch gute Karten und hat ihn dann auch überzeugt zu sagen, naja, die wollen unabhängig von diesen Bierlieferverträgen sein und nehmen erstmal nur das Geld in die Hand, was sie binnen anderthalb Jahren oder so zurückzahlen können. Ein Jahr lang, sag mal, ohne Miete und nur Betriebskosten. Und dann stieg das so ein bisschen. Und ja, und das haben wir eigentlich weitgehend, hat das so geklappt. Und naja, hat sich, glaube ich, inzwischen auch etabliert. Jetzt ist es ja inzwischen eine Genossenschaft.
Das ist die Genossenschaft, ja.
Genau, und ich glaube, es läuft gut. Und ist stabil und hat. Ja.
Gehst du da selber noch hin?
Gar nicht so oft. Es ist ja immer noch Raucherkneipe und ich habe mich inzwischen echt dran gewöhnt. Aber ich bin schon hin und wieder nochmal da, so ist es nicht.
Noch eine Hörerfrage hinterher, Lutz. Oberbürgermeister war 2002.
2002? Was ist da? Was war da?
Ich muss nochmal reingucken.
2002? War Falk Richter, glaube ich, für uns.
Zurück in die Zukunft?
Genau. Ja, da.
Herr Falk, ja, genau.
Da haben wir, ja, da haben wir mal einen satirischen Wahlkampf gemacht, das stimmt.
Als Jahre mal.
Ja, ich kann mich daran
erinnern. Da haben wir versucht, mal zu überspitzen und so. Und da ist Lohn gestern, oh Gott, gestern ist heute und morgen darf nicht gestern bleiben. Oder irgendwie, man kann es auch, aber auch beliebig austauschen. Es ergibt nicht mehr und nicht weniger Sinn immer. Und dann haben wir mit Zurück in die Zukunft und haben hier so die Slogans, die barocke Fangruppe so von sich gegeben hat, haben wir ganz ernst eben auf die Spitze getrieben. Und wir hatten einen tollen Kandidaten, der das gut gemacht hat, so entsprechend repräsentativ mit Bodyguards und
Uniform, irgendwie kann ich
das sehen. Und Zurück in die Zukunft war einer der Slogans da. Ja.
Ich würde mal kurz die Chance ergreifen, weil wir hatten das gerade überlegt, so Potsdam in den 90er Jahren, wie sah es ungefähr aus, so an den wesentlichen Orten oder so an den Innenstadtorten. Hausbesetzer-Szene war dann, glaube ich, in der Gutenbergstraße 2002 auch schon wieder vorbei. Aber vielleicht für die, die uns hören, die Potsdam auch eher so aus der Jetztzeit kennen, wie sah denn Potsdam aus im Jahr 2002? Vielleicht auch nochmal so grob an der Innenstadt entlang gedacht.
2002. Schon recht saniert.
Ja?
Ja. 2002 war schon viel saniert. Da wurde ja viel, wurde in den 90ern wurde ja wahnsinnig, also unter Kaminski damals auch irgendwie, wurde ja wahnsinnig viel gebaut und auch total saniert und auch teilweise abgerissen, was nicht abgerissen werden durfte, aber was man abgerissen hat und neu gebaut und Lücken bebaut und so weiter. Also 2002, das Haus, in dem wir uns jetzt hier befinden, war 2002 noch nicht saniert. Das kam dann irgendwie 2 Jahre später. Und es gab hier in der Straße irgendwie auch noch andere Häuser, die noch nicht saniert waren. Aber ich glaube, über die Hälfte der Häuser hier zum Beispiel in der Straße waren schon saniert zu der Zeit.
Es gab Investitionsvorranggesetz, sagt ihr noch was?
Ich glaube, ja.
Es gab ja eigentlich dieses Prinzip Rückgabe vor Entschädigung und das war so eine Durchbrechung. Die haben gesagt, wenn ein Haus in so ganz schlechtem Zustand ist, kann es verkauft werden zu so einem Schätzpreis, so einem Verkehrswert. Und dann können die, wenn der hinterher der Eigentümer, irgendein Eigentümer wiederbekommt, dann kriegen die nur den Kaufpreis und nicht mehr das Haus zurück. Damit sollte so schnelle Sanierung ermöglicht werden und so. Damit haben die natürlich auch Kirsch und so hier viel rumgetrickst und so und viele Häuser gekriegt und so, ja. Und da ist auch in der Gutenbergstraße eine Menge über diesen Weg gemacht worden und da haben sich alle möglichen Investoren diese Dinger da unter den Nagel gerissen und dadurch ging es relativ schnell, ja.
Ich würde das Thema gerne nochmal ein bisschen gesondert besprechen, weil wir haben das immer mal so anklingen lassen. Ich glaube, viele können es sich nicht mehr vorstellen. Die Gutenbergstraße, die war besetzt. Können wir das mal so ein bisschen separat kurz besprechen, so von Anfang bis Ende, wie kam es dazu? Warum jetzt mittlerweile nicht mehr? Und war das schön, war das gut? Wie sah das aus?
Naja, also die Gutenbergstraße war ja nicht die ganze Gutenbergstraße besetzt.
Ja, aber fast.
Also viel war da nicht mehr bewohnt, ja. Also
echt?
Ja, also sehr viel war wirklich nicht mehr bewohnt. Also das, was nicht bewohnt war, war eigentlich auch nicht bewohnbar, oder?
Und erstmal, wie kam es dazu? Warum ist die Gutenbergstraße überhaupt eine besetzte Straße gewesen?
Na, der war viel Leerstand schon. Und das hat ja den Freiraum erst ermöglicht, was ja viele immer, die das immer so kriminalisieren, ja nie sagen, dass mir ist kein Haus bekannt, was besetzt wurde, obwohl da Leute drin wohnen. Also das ist, Leerstand ist immer die Voraussetzung für Besetzung. Ja. Und da war eine Gutenbergstraße, die ganze Altbausubstanz im Osten war ja, den kann sich heute, glaube ich, auch keiner mehr vorstellen, dass diese Altbauten keine attraktiven Wohnecken im Osten waren. Im Osten war es ohne Neubauwohnung zu bekommen, mit warmem Wasser, mit heizbar, war ja so billig. Mein erster Mietvertrag war da 46, 65, glaube ich, am Staats Einraumwohnung.
Mit warmem Wasser, 12 haben wir bezahlt.
Mit warmem Wasser. Und ja, also nur Strom musste ich noch bezahlen. Und das kann man sich vorstellen. Und in den Altbauwohnungen war es meistens schwer zu heizen, Ofenheizung, kalt, oft auch nasse Wände, ne, und dunkel. Und also war schon, da hatten die Neubauwohnungen viel besseres Image und waren viel gefragter. Also das ist, glaube ich, muss man wissen, wenn man sich das vorstellen will. Ja. Weil nur da kann man sich erklären, wie viel da Leerstand in den Innenstädten und so. Und war ja auch so ein bisschen das Programm, die Dinger runterzuranzen und notfalls abzureißen und einen Neubau bereit zu bauen. Das hat man ja auf der einen Seite der Dortustraße auch noch geschafft. Und dann das Eckhaus Dortu 65 ist ja auch besetzt worden, um das zu stoppen. Mhm. Und eigentlich ist da die Bausubstanz wirklich die Besetzung auch gerettet worden. Und das war ja auch so das erste große besetzte Haus in Potsdam, was offiziell besetzt war.
Und das fing dann sozusagen nach der Wende an oder schon in der DDR?
89. Es gab in der DDR auch besetzte Wohnungen oder so, eine ganze Menge. Aber die große Hausbesetzerszene gab es erst nach
der Wende. Okay. Und dann sozusagen hielt es dann Einzug in der Gutenbergstraße.
Naja, also auch in der Dortu vor allen Dingen, da hat es angefangen eigentlich. In der Dortu hat es angefangen, da gab ja dann die Dortu 65, das Eckhaus, was du gerade sagtest, dann gab es die 8, da habe ich ja mal besetzt, danach, daneben gab es die 7, da habe ich auch besetzt und dann irgendwann später in den 90ern gab es vorne die 5. Also das war wirklich ein schlimm kaputtes Haus. Also nach vorne hin toll, da war früher mal so eine Tanzbar drin oder sowas, ja. Und hinten, aber die ganzen Gebäude da hinten, hinter, die waren total kaputt. Weiß ich noch. Also da stürzten Dächer ein und sowas alles. Also das war schon, doch, stimmt schon, war schon krass. Und das war so, die Dortustraße war schon echt viel, da war schon viel besetzt. Und die Gutenberg kenne ich so die 108. Genau, dann gab es ja die 92 irgendwie, waren, dann gab es ja die 65. So, das sind so die Sachen, die ich so in der Gutenberg kenne. Aber es gab natürlich damals auch eine, also durch die ganze Besetzung auch eine riesen Streetkultur, war. Also da fanden ja regelmäßig irgendwelche Straßenfeste statt mit irgendwelchen Streetball-Turnieren und so weiter und so fort und Alternativen. Damals gab es da sogar einen veganen Grill, ja. Also was ist denn jetzt vegan? Kann das überhaupt, ohne irgendwie Eier und so ein Zeug? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. So. Gab's da, ja. Da hatte jeder irgendwie seinen Stand. Da gab's irgendwelche T-Shirt-Stände, die haben irgendwelche Hardcore-T-Shirts verkauft oder sowas, ja. Das brachte das irgendwie mit sich, fand ich. Und da ist eine ganze Menge Kultur passiert, obwohl das natürlich wirklich kaputt war. Also teilweise waren die Häuser wirklich so doll kaputt, dass man da ja nicht mehr drinnen wohnen konnte. Und die Leute haben aber teilweise trotzdem drin gewohnt, weil sie irgendwie Wohnraum brauchen.
Und das ging dann wie zu Ende?
Na, schleichend.
Ja.
Schleichend, also es gab so einige, so wie mein
Kumpel Stein. Es gab schon einige Eskalationen dabei. Ne? Also
ja, da haben sich aber die Bullen letzten Endes irgendwo oder die Polizei, die ehemaligen Fopos oder wie auch immer, ja, die wollten sich natürlich irgendwie auch so ein bisschen ausprobieren. Ja, und wollten mal so ein bisschen gucken, wie machen denn das eigentlich so die Polizisten aus dem Westen, ja, wenn sie da so im Haus räumen. Und da gab's dann immer so, weiß ich noch, da gab's oft so irgendwie so Aktionen in der 108, dass da einfach so ein Kommando dann diese 108 gestürmt hat, um einfach zu lernen, wie man das macht. Also das ist so das, was mir so in Gedächtnis geblieben ist, dass die das eigentlich ja nicht vorhatten, das wirklich zu räumen, sondern eher so Trainingseinheiten. Die hatte ich da so ausprobiert, die ehemaligen Ostpolizisten, wie räumt man denn so ein Haus oder so? Keine Ahnung.
Aber ja, die sind ja auch verteidigt worden, ne?
Also ja, gab auch wirklich so wirklich Häuserkampf war das, ne? Die haben ja versucht, ja, was sie wie durchsetzen können. Und ja, gab es auch hin und zurück und auch extrem immer mit Öffentlichkeitsarbeit. Nach so einer Hausräumung wurde dann immer, gab es dann jedes Mal eine Pressekonferenz in der Tresco, wo irgendwas hingelegt wurde von irgendwelchen Küchenmessern bis so alles, was man da halt gefunden hat in der Wohnung. Ja. Man findet ja immer ein paar spitze oder schwere Gegenstände. Ja. Und da wurde ein Unfug präsentiert. Stimmt. Um irgendwie so eine Gefährlichkeit oder Kriminalität irgendwie. Ja, also das war total absurd. Ja. Aber gab natürlich in den besetzten Häusern auch wilde Sachen mit. Klar, ne? Auch illegale Sachen, ist klar. Aber so diese Aufbereitung durch die Polizei, das war schon krass. Und dann ging das immer los. Und dann wurde immer kriminalisiert. Dann gab es immer Gegenaktionen eine Woche später, gab es immer Demos und Gegendarstellungen und so. Das war auch sehr, also kann man im Zeitungsstudium, glaube ich, noch eine ganze Menge rausfinden, was damals so beide Seiten gesagt hatten. Die lief auch sehr, wirklich sehr stark in der Presse. Mhm. Und am Ende wurde dann immer was Neues besetzt, wenn irgendwas nicht mehr zu halten war. Also es gab einerseits so die Versuche, Ersatzobjekte anzubieten und auch zu sagen, wenn irgendwie Straftaten von einem Haus ausgehen, da wurde auch einiges konstruiert, dann die Häuser zu räumen. Ja. Und man hat da schon versucht, die guten und bösen Hausbesetzer sozusagen gegeneinander auszuspielen und entsprechend die Härte sozusagen gegen die Bösen und die den Guten hat man irgendein Angebot gemacht oder so, um das Problem zu lösen, ja.
Du hattest gerade schon so dieses Creep-Festival, oder du, glaube ich, gesagt, ne? So diese Festivals dann eben in den Straßen, ne, feiern irgendwie anscheinend. Das klingt ja irgendwie alles total bunt. kann man sagen, dass diese Hausbesitzer-Szene, war das mit der Stadtkultur in der Innenstadt, war das so verwachsen? Ging das so nahtlos ineinander über oder war das eine eigene Bubble für sich?
Ich weiß nicht, ob es eine Bubble war, aber ich glaube, das funktionierte eben einfach, weil ich glaube, die Stadt war damals eh völlig überfordert mit allem Möglichen, sodass sie das irgendwie einfach machen konnten und das war einfach da. Mhm. Ja, also das fand in der Gutenbergstraße statt. Ja, und daneben war ja die Brandenburger Straße. Da sind die Leute irgendwie langgelaufen, um einzukaufen und um sich Parfüm zu kaufen und was wie Sekt. Und in der Gutenbergstraße fanden eben einfach diese Stadtfeste statt. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gab es da gar nicht so wahnsinnig viel.
Das war die herrschende Kultur in der Stadt, muss man immer sagen. Aber viele kulturelle Sachen sind ja auch kaputt gegangen gewesen, ne? Und so oder in der Wendezeit. Oder die haben sich daran auch nicht gerieben. Ich meine, ganz im Gegenteil, da haben ja auch prominente Bands da gespielt oder so in der Gutenbergstraße oder in den besetzten Häusern oder so. Ja, das ist ja nicht so, dass da nur irgendjemand vor sich hingeschrabbelt hat. Ja, da auch das Theater hat sich sehr solidarisiert mit Besetzern. Die haben teilweise mit Besetzern zusammen, Wanda oder so, die haben mit
umgekehrt. Naja, da gab es eine Aufführung mal so.
Genau, und solche Sachen gemacht. Ja, also das war jetzt wirklich nicht keine, das war keine Nische mehr. Ja, das war also wirklich ein Teil der vorherrschenden Kultur, ja. Und dadurch, dass sie so präsent in der Innenstadt waren, gab es ja durchaus Leute, die deshalb angereist sind. Auch, glaube ich, Leute, die deshalb auch ein Haus da besetzt haben in der Nähe, weil sie irgendwie dachten, da funktioniert das, da können wir das machen. Gab es auch Leute von außerhalb, die dazugezogen sind, weil sie in ihrem Nest wahrscheinlich vor lauter Nazis gar nicht so einfach hätten umsetzen können, so ein Traum, ja. Also ich glaube, das war die vorherrschende Kultur da zu der Zeit, ja.
Und wenn das dann ausgeschlichen ist, kann man sagen, dass es mittlerweile in der Stadt irgendwo anders weiter verwachsen ist, in anderen Ausprägungen, Ausformungen, oder ist es einfach weg?
Nee, ich denke ja, nee, einfach weg ist es nicht. Also ich denke ja, möglicherweise ist ja vielleicht auch die andere daraus entstanden. Ein bisschen, ja.
Schon.
Und auch damals gab es ja die Vereinigte Linke, die hatten ja dann irgendwie auch noch dabei mal Mitglied, bin dann aber wieder ausgetreten. Die das so ein bisschen weitergetragen haben. Also diese.
Aber ich glaube, jetzt geht es mehr um diese Kultur, ne? Und da, glaube ich, sind schon noch Kulturorte geblieben. Also, ich meine, so Archiv ist ja sozusagen, gibt es ja noch als Ort. Ja, das Freiland ist eigentlich eine andere Geschichte, weil das ist später entstanden, nicht direkt aus der Besetzerszene.
Archiv,
ja. Aber.
Ja, Archiv ist ja 94.
Ja, aber Archiv ist besetzt worden und ist etabliert worden dort. Ja. Und du hast natürlich die inzwischen legalisierten Hausprojekte in der Zeppelinstraße oder so, wo ja auch Veranstaltungen dort stattfinden, die ja gar nicht möglich wären, wo jetzt Leuten, die Häuser gehören oder Pachtverträge haben oder so, die also einen legalen Status haben, aber auch Räume für so. Für Alternativkultur, ja.
Ich glaube, dass das einzige wirklich besetzte Haus in Potsdam ist La Dacia.
Ja, das ist zur Zeit
noch besetzte. Als 2006 oder
so. Bis spät, ja. Genau.
Das ist wirklich das Einzige, was wirklich noch den Stand besetzt. Ja, das ist ein besetztes.
Da kämpft jetzt die AfD dagegen.
Ja, na klar.
Naja.
Das gehörte beides ein bisschen dazu, ne? Weil ich fand da beide Aspekte irgendwie ganz spannend. Dass auf der einen Seite, welche Projekte gibt es heute, ich meine, ein Archiv und Freiland und so weiter, kenne ich nah, aber jetzt sagen, welche Räume bis heute, wo man sagen kann, da gibt es jetzt einen roten Faden, das hat sich daraus entwickelt, ist vielleicht in einer anderen, vielleicht etwas legaleren Form.
Warschau möchte ich ja auch, begann ja auch als besetztes Projekt, ja? Die ganze Schiffbauer Gasse quasi, ja. Hat sich daraus entwickelt aus einer Besetzung des Waschhauses und des Fischhauses, was es nicht mehr gibt, ne? Zum Beispiel dann. Also so eine Räume, die, weiß ich nicht, was sonst mit diesen Räumen passiert wäre, wenn die nicht besetzt und für Kultur genutzt worden wären. Ja? Du weißt mal nicht, was...
Die Fabrik war doch immer ein Austausch für die eigentliche ursprüngliche Fabrik, die auch so
ist in der Gutenbergstraße.
In der Gutenbergstraße, ja.
Mhm. Also, wie nennt ihr das Austausch?
Es gab, in der Gutenbergstraße gab es Nummer will gar nicht mehr,
206 und so.
106 war das, glaube ich, ja. Da gab es eine alte Brauerei im Hinterhof und die hatten da oben eine riesengroße Etage. Ja, und da stand irgendwie ein Kanonenofen drin. So ein ganz kleines Ding irgendwie und im Winter war das Schweinekalf. Ja, und dann spielten da irgendwelche holländischen Hardcore-Bands. Und das war die Fabrik. Also da spielten wirklich, also auch Sheer Terror und so spielten da oben.
Ja.
Und auch namhafte Bands aus der ganzen Welt spielten halt in dieser Fabrik. Und dann ging die Fabrik in den Keller runter also des gleichen Gebäudes und irgendwann mussten die da aber irgendwie raus und dann gab es, glaube ich, diesen Ausgleich. Also gab es auch ein Waschhausgelände dann quasi diesen Aus... Diesen
ja, ja, das war ein Austauschobjekt, was ich habe gehört. Aber ist die nicht irgendwie abgebrannt damals? War das
ja.
Ja,
Räumung, ne?
Ja, ja. Doch, wieso eskaliert, dass das alles abgebrannt ist, ne?
Ja, das war, also, aber ich glaube, da ist noch mehr da übrig geblieben aus dieser Kultur, ne? Und na klar, diese Jugendkultur, oder ist ja nicht nur die Jugendkultur, diese Alternativkultur, die sozusagen aus dem Besetzermilieu entstanden ist, die hat auch im Nachhinein natürlich noch so Räume erkämpft. Also da ist im Freiland dann wieder Teil der Geschichte. Ja. Also das wäre nicht denkbar gewesen ohne so eine emanzipierte Jugendkultur, ne? Nee. Die das Ding auch durch. Du bist es ja dann als Ersatz für die. Oh Gott, wie heißt das? Hieß das Ding, die Stube da in der Schlossstraße?
Spartakus.
Und der hieß, da haben die dann einen Club reingebaut, der Spartakus, und dafür war sie sozusagen das Freiland der Ersatz. Ne? Ja, aber ich glaube, dass Potsdam ja immer noch ganz gut aufgestellt ist mit dieser Alternativkultur, und das hat eindeutig immer noch mit der Besetzerszene zu tun. Ist natürlich alles viel legalisierter und. Aber es gibt ja durchaus immer noch Freiräume für Sachen, wo man niedrigschwellig was machen kann. In Breidern kann eben auch irgendeine Jugendgang mal eine Veranstaltung machen. Da gibt es jetzt irgendeinen organisatorischen Rahmen und im Archiv und an anderen Orten ist das eben auch möglich. Ne? Muss man sich mit den Leuten arrangieren, aber man muss da nicht einen eigenen Verein gründen und weiß ich was, oder gleich ein Konzept bei der Stadt einreichen. Ja, also. Und das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich in dieser Breite in anderen Städten.
Also kann man sagen, dass die heutigen Orte für die Jugendkultur in Potsdam erkämpft wurden von der Besetzerszene damals?
Ja, würde ich schon sagen. Wobei man natürlich jetzt auch gucken muss. Ne? Man muss sich auch dieser Jugendkultur dann öffnen. Ne? Also hat ja durchaus auch eine Tendenz, dass man auf seinen Räumen sitzt und die Jugend sich vielleicht auf ihre eigenen Räume erkämpfen muss. Das bleibt, glaube ich, aber nicht aus. Das ist, glaube ich, auch normal. Aber da muss man, glaube ich, gucken, dass man, sage ich mal, mit seinen Funden als politische, wenn man sie als politische Bewegung versteht, auch noch mehr wuchert, ja, und die Sachen noch nutzt. Weil wir haben ja das Glück, dass wir sowas, so eine Angebote machen können und eben auch damit verhindern können, dass es bei uns so rechte Jugendkulturen stärker gibt als jetzt, weil man einfach bessere Rahmenbedingungen hat, ja. Und ich sag mal so, das Beste, was man machen kann gegen eine rechte Jugendkultur, ist alternative Jugendkulturen stärken. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass die linke Szene in Potsdam, ja, also so, dass die, also die heutige linke Szene, die linken Strömungen sozusagen, die heute irgendwie in dieser Stadt hier, die haben natürlich irgendwie ganz klar mit dieser Besetzerszene zu tun, aber eben auch mit der Zeit davor, weil Potsdam war eben immer schon eine Punkerstadt. Also es gab auch Rechte und die waren teilweise viel schlimmer als das, was heutzutage so offiziell passiert oder im öffentlichen Raum passiert. Es gab wahnsinnig viele Schlägereien mit Schwerverletzten und so weiter und so fort, also zwischen links und rechts. Und es wurden auch Ausländer verprügelt, ja, also Algerier oder so, gab es in Potsdam wirklich irgendwie auch. Die kamen teilweise zu Tode irgendwie durch Rechte, aber das hat so die linke Szene erstarkt. Also ich glaube, Potsdam hatte schon immer irgendwie eine linke Szene und ich glaube, die Hausbesetzer-Szene hat das alles nochmal so ein bisschen received, also nochmal sehr verstärkt. Ja, also was ich ja bemerkenswert finde, ist ja diese Pionierhausgeschichte damals. Also das ist ja heute Treffpunkt Freizeit und ja, die Stiftung wollte ja, dass das abgerissen wird, weil das da irgendwie nicht hingehört und bla bla, ja. Und da haben sich ja irgendwie sämtliche Leute zusammen gefunden und gesagt, das Ding wird nicht abgerissen. Das ist ein Jugendtreff. Spinnt ihr? War schon immer irgendwie ein Jugendtreff. Da finden Mathekurse statt, da findet Bildung statt. Da wird Theater, ich spiele gerne Haus nicht abreißen irgendwie. Also es ist sowieso, wenn man den Wahnsinn der Stiftung auf den Punkt bringen kann, muss man Leute nur durch diesen Treffpunkt Freizeit führen, gucken, wie proppevoll dieses Haus jeden Tag ist und dann erzählen, dass die Schlösserstiftung das Ding abreißen wollte, um da wieder eine Wiese wie früher. Also das
ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Das stört da niemanden. Man hat da wirklich auch eine, finde ich, super Architektur. Diese Pionierhausarchitektur hatte, eigentlich muss man den auch unter Denkmalschutz stellen irgendwann mal. Ja, das ist, und finde ich, also das zeigt so ein bisschen, dass die Stiftung doch oft über Ziele rausschießt. Ne?
Ja, absolut. Spiel spielen oder was?
Können wir gerne machen. Ich hatte gerade noch so ein Beispiel. Ich habe die Mutter meiner Freundin, hatte meine Freundin besucht. Und ich sagte, ja, dann machen wir einen kleinen Spaziergang durch Potsdam. Ne? Und wir sind dabei irgendwie rumgelaufen, haben uns alles ein bisschen angeschaut. Und da gab es halt natürlich wieder einfach auf dem Spaziergang rund um das Rechenzentrum. Und ich fand das einfach so eindrücklich aus der Perspektive von uns, die einfach so ein bisschen rumlaufen oder zu denken, ach ja, was machen wir denn heute so? Ne? An der Garnisonkirche, die hatte irgendwie, naja, zu oder Garnisonkirche stumpf, wenn man so möchte. Ne? Guckst du halt hoch und denkst dir, okay. So, und dann kommst du halt zum Rechenzentrum erstmal am Mosaik vorbei, aber vor allen Dingen sind da die Türen erstmal auf und dann kommst du rein und du merkst richtig bei den beiden, wie alles erstmal interessant ist, ne? Wie eindrücklich das ist, wie dort eben Kultur gelebt wird, wie vielfältig, farbenfroh das aussieht, die Leute, die da rumlaufen, die man begrüßt und alle total entspannt und toll. Dann gibt's hier eine Ausstellung, dann ist da gerade ein aktuelles Projekt, ne? Dann irgendwas. Und das war so ein Kontrast von hier gibt es Kultur, hier findet Leben statt und da ist halt das Ding, wo man vielleicht mit viel Konstruieren irgendeine Bedeutung für eine Stadtgesellschaft, für die Gegenwart, für, ne, irgendwie draus konstruieren kann. So, das fand ich ziemlich eindrücklich. Also wir wissen, wo wir uns vorgeführt haben.
Naja, das ist ja auch so plastisch erfahrbar, weil ich meine, die haben ja also irgendwie, die sind ja wahnsinnig zurück mit ihren Besucherzahlen. Ja, also wie die haben ja so,
ich weiß nicht, was haben sie gesagt, 20.000 pro Monat oder so und haben nicht mal die Hälfte, um das Ding zu finanzieren.
Also das ist ja irgendwie auch so eine Sache, weil ich denke, naja, die, okay, kostet 12 Euro Eintritt. Also wir haben andere Höhendominanten in Potsdam, zum Beispiel Belvedere, kostet nur 8 Euro. Hast du noch ein geiles Gelände und so weiter und kannst bis hochklettern. Das wäre 75 Meter hoch, weißt du, kannst du über die ganze Stadt gucken. Und zum anderen eben auch, ist es für mich ja auch so ein Sinnbild für, ich meine, ja, ihr habt da jetzt so ein Ding hingestellt und habt euch da jetzt wirklich, habt ihr euch das wirklich erhofft, dass da jetzt so der absolute Besucherstrom wie in der Frauenkirche in Dresden irgendwie so zustande kommt? Ja, und den kommt da ja nicht. Und das ist für mich irgendwie auch so ein Zeichen für, also wie beliebt ist dieser Turm eben einfach wirklich, ja? Ich meine, wenn die nicht mal die Hälfte der Erwartungen pro Monat oder irgendwie so erfüllen anderen Besucherzahlen, dann zeigt das ja auch deutlich.
Ich weiß nicht, ob die das wirklich ernsthaft erwartet haben oder einfach für irgendein Rechte-Exempel damit zu gehen.
Das denke ich auch.
So ähnlich war es ja in der Biosphäre auch. Ne? Die hat ja immer deshalb Probleme. Das war damals die Blumenhalle der Buga. Und um das Ding in der gewünschten Größe zu finanzieren, dann haben die Kalkulation irgendwie nicht hingehauen, weil die Baupreise gestiegen sind. Also hat man gehabt, kalkulieren wir einfach ein Drittel mehr Besucher. Ja, die fehlen natürlich jetzt, ja. Also, weil die einfach nicht gekommen sind. Ich weiß nicht, also vielleicht ist das so mit der Garnisonkirche auch gelaufen. Ja, das ist.
Na gut, aber da gab es genügend mahnende Stimmen, die genau das angekündigt haben. Aber das ist ja immer wieder ignoriert worden. Ja, gut, jetzt steht es ja.
Jetzt steht bitte.
Also, der ist wohl. Ohne Haube.
Du hast gerade schon die Überleitung gemacht und ich habe nochmal mit der anderen Anekdote nachgehakt, aber es ist natürlich total toll, dass du das machst. Wir können zwei Spiele spielen. Zum ersten Mal jetzt mit dir, Lutz. Zwei Spiele habe ich heute wieder mit dabei. Und ich erkläre die Regel nochmal. Lutz ist zum ersten Mal mit dabei. Wir machen das gleich so. Ich werde derjenige sein, der die Fragen stellt, die Aufgaben stellt und ihr ratet einfach durcheinander, gegeneinander. Wir zählen Punkte immer mit, wer wie oft irgendwas richtig hat. Es hat aber in der Realität überhaupt keine Auswirkungen. Und das ist macht gar nichts.
Der hieß Kinell dafür. Oh.
Wir fangen mal an mit dem relativ neuen Spiel, was ich mir ausgedacht habe. Also Straßennamen raten. Ich habe hier drei Stadtteile und pro Stadtteil habe ich drei Straßennamen aufgeschrieben und die nenne ich euch. Und von diesen drei Straßennamen gibt es aber nur zwei wirklich. Ich habe es diesmal ein bisschen schwerer gemacht. Bei der letzten Ausgabe dieses Spiels habt ihr sofort, ich glaube, nach ein, zwei Sekunden die richtige Lösung gewusst, was gar nicht so recht war, weil der Reiz des Spiels ist ja auch, dass die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mitraten können, indem um die Uhr hier reinsprechen. Überlegt aber gerne, rätselt mit. Und die ersten drei Straßen, die ich mir aufgeschrieben habe, kommen aus dem Stadtteil Drebitz. Welche dieser Straßen gibt es in Drebitz nicht?
Ja, stopp mal, meinst du Kind Pürsteigfeld oder
Drebitz?
Und Drebitz?
Drebitz liegt Drebitz.
Okay, also nicht Stern 2, weil das ist ja irgendwie auch...
Drebitz ist für mich alles südlich von der Autobahn.
Na, okay, ja, mach mal.
Oder? Drehwitz.
Ja, so, da ist sie. Gut.
Egal, ne, ist jetzt. Ich muss gar keine, also die Stadtteile sind nicht nur der grobe Orientierung. Ich könnte jetzt auch sagen, wissen nicht, ne, die Straße oder so. Drei Straßen, welche gibt es nicht? In Drehwitz, die Kambli-Straße.
Die was? Die
Kambli-Straße.
Kambli.
Kambli-Straße. Hm. Ricarda-Huchstraße. Wölbitzweg.
Also, hab ich gerade erzählt, weißt du,
Wölbitzweg.
Gibt es?
Ricarda-Huchstraße.
Kambli-Straße gibt es, die Ricarda-Huchstraße. Ja, im, die gibt's aber in Köschek halt, ne?
Ja, gut, wenn das auch Drehwitz ist, irgendwie.
Okay.
Gibt's die Ricarda-Huchstraße? Und wie war die?
Also, Kambli-Straße, Ricarda-Huchstraße und Wölbitzweg.
Wölbitzweg gibt es. Kambli-Straße kenne ich nicht.
Also.
Und unter der Ricarda-Huchstraße gibt es auf jeden Fall. Aber in Köschek halt.
Ja.
Wenn das Drehwitz ist, ist nicht jetzt eindeutig. Also Kirchsteigfeld gehört ja eigentlich auch zu Drehwitz. War früher mal ein Acker.
Also ich habe geguckt, das gibt einen dieser Straßen definitiv nicht.
Ja, klar.
Ich habe alle deine
Wölbitzweg nicht.
Bei Maps eingegeben, also das ist sozusagen der Check, den ich mache. Das ist mir nämlich einmal passiert, dass ich eine Straße mir ausgedacht habe, die es aber wirklich gab, tatsächlich. Es war woanders, aber die gab es dann. Es ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, ne? Also, aber nee, also eine dieser Straßen gibt es definitiv nicht in Potsdam.
Das ist, überhaupt in Potsdam.
Generell in Potsdam, die Uhrzeit.
Ich würde sagen, der Wölbitzweg. Ich würde auch sagen, Wölbitzweg
in
sich.
Ich glaube, die Ricardo-Straße, die gibt es im Kirchsteigfeld halt nicht in Drehwitz, würde ich behaupten.
Ja, dann ist quasi Drehwitz, Kirchsteigfeld hier ähnlich. Wölbitzweg ist richtig, gibt es
okay.
Nicht.
Okay.
Ja, den gibt es auch generell nicht, also kann man suchen, der ist nicht da.
Aber die Kambli-Straße gibt es nicht.
Kambli-Straße, ja. Kambli-Straße.
Ich schon mal irgendwo auch gehört. Also, ja.
Wenn du mal spazieren gehen würdest in Potsdam, würdest du auch mal Straßen entdecken?
Machen wir mal. Natürlich. Ich habe gestern gesagt, Stern-Sonderfolge.
Ja, Stern-Sonderfolge.
Stern-Sonderfolge. Ja. Siehst mal, das machen wir auf jeden Fall. Gehen wir auch mal spazieren. Kann ich meine alte Ruhe zeigen. Stadtteil 2, Waldstadt 2.
Hm.
Drei Straßen. Sonnentaustraße an den Kiefern. Liefelsgrund.
Was ich glaube, die Tauschern gibt es das nicht. An die Kiefern gibt es nicht.
Okay, was hast du?
Liefelsgrund gibt es.
Liefelsgrund
gibt es definitiv.
Den anderen war?
Sonnentau.
Sonnentaustraße.
Sonnentaustraße gibt es auch.
Sonnentau.
Es gibt den
Kiefernring.
Es ist den Kiefernweg oder Kiefernring. Kiefernring ist, glaube ich, eine der größten Straßen Potsdams von der Einwohnerzahl.
Genau, das war der Greib.
Ja,
aber der Fischer irre viele Leute.
Das war früher mal der Anton-Fischer-Ring, genau. Das ist der Kiefernring. Okay, Kiefernweg, wollte ich sagen.
Genau, hier haben wir genau. An den Kiefern.
An den Kiefern war das.
Gib es her. Ich lese nochmal durch. Okay. Sonntaustraße an den Kiefern und Liefelsgrund. Und ihr sagt, es gibt an den Kiefern nicht.
100%.
Und dann habt ihr recht. Ja, an den Kiefern gibt's nicht.
Gibt den Kiefernring. Den gibt es. Na, früher mal der Anton. Da wohnte meine erste Freundin am Anton. Das ist die Wiesige. Am Anton-Fischer-Ring war das früher.
Dritter Stadtteil, Bornstedt. Drei Straßen, Bornstedt, was gibt's nicht? Peter-Behrens-Straße, Prinzenweg, Blumenstraße.
Die Prinzenweg gibt es.
Die Blumenstraße gibt es in Babelsberg? Geht sie da hoch?
Oh Gott, das ist...
Das erste Behrensweg-Label gibt es. Was war das zweite?
Prinzenweg. Also Peter-Behrens-Straße und im Prinzenweg. Blumenstraße.
Blumenstraße weiß ich nicht. Also, ich würde den Prinzenweg, das sind irgendwie komisch.
Die Prinzenweg gibt es. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich den Blumenweg. Jetzt seht ihr auch die Prinzenbrücke da irgendwie in der
Bornstedt,
ja? Ja, Bornstedt Eiche, so. Da ist ja diese Prinzenbrücke irgendwie. Ich denke, dass es den Prinzenweg gibt. Ich würde auch tippen, dass es die Blumenstraße, sonst hätten die schon umbenannt.
Blumenstraße, keine Ahnung. Da bin ich jetzt mit Tabi, das ist ein dunkler Weg in Babelsberg.
Prinzenblick. Da bin ich mal dabei.
Aus ist der Blumenweg in Babelsberg? Ich weiß es nicht. Eins von den beiden.
Okay. Noch ein letztes Mal vorlesen. Peter-Behrens-Straße, Prinzenweg oder Blumenstraße?
Ich bin für Blumenstraße. Blumenstraße.
Nee, auch.
Das nicht.
Prinzenweg.
Prinzenweg gibt's nicht.
Echt?
Ja.
Keine Ahnung.
Das
Sonnenstärke, ich dachte, wie
ist das? Ich hab's dir so vertraut. Sag mal.
Ich dachte, da ist so viel mit aber der Ips Rowitzen und so genießt.
Ich warte, hier ist spannend. Das ist jetzt ein Prinzenweg, okay.
Ja,
ja, dann liebst du ihn nicht. Scheiße. Lecker verkackt.
Aber das Spiel mache ich, ja.
Muss ich mal sagen.
Ja,
das ist cool, ja.
Okay. Zweites Spiel. Das ist euer Lieblingsspiel, ich weiß es. Das Bilderrätsel, wir machen das so. Ich habe drei Bilder wieder rausgesucht, die in Potsdam entstanden sind. Heute ein, nenne ich, das sage ich gleich, egal. Aber drei Bilder, die in Potsdam entstanden sind, die gehe ich jetzt der Reihe nach durch. Ich werde sozusagen ein Bild beschreiben, was ich da so sehe. Und anhand meiner Beschreibung des Bildes könnt ihr erraten, was auf dem Bild zu sehen ist.
Genau.
Und ruft dann rein, was ihr seht.
Aber da fällt mir ein, da könnten wir doch mal irgendwie, das gab doch mal früher irgendwie Robert Lemke, das heitere Berufe raten. Und da stand dann immer so ein Sparschwein. Und man muss
welche Schwein hätten sie ja.
Und da kam ich immer, wenn die falsche raten haben, also diese Jury, also die Berufe waren noch echt schwer zu raten, da gab es immer 5 Mark an diese Sparschwein, könnte man ja vielleicht oben machen.
Ich beschreibe Gebäude Nummer 1. Was haben wir hier zu sehen? Also, ich schaue hier jetzt mal genau rauf auf das Gebäude, so ein bisschen auf die Ecke des Gebäudes. Und was ich sehe, sind links und rechts ein paar Bäume. Und das Gebäude selbst kommt hier erstmal so ein bisschen gräulich daher und es dominieren, ich sag's mal so, Stahl und Glas. Also ich sehe hier auf so einer Ecke des Gebäudes, es hat so 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke. Das Gebäude ist nach rechts relativ lang, nach links nicht ganz so lang, aber vor allen Dingen auch ein bisschen hoch. Also Stahl und Glas sehe ich hier, so ein bisschen futuristisch sieht es aus. Hier vorne ist auch gleich der Eingangsbereich, auch sehr glasdominiert. Und dieser Glasbereich oder dieser Eingangsbereich wird von diversen, ja, man kann es nicht anders sagen, übergroßen Mikado-Stäben gestützt.
Ah, das ist hier den Eingangsbereich.
Ja, ich bin auch am Filmpark.
Filmpark, die Filmhochschule oder was?
Wo? Die Konrad Wolf, die Konrad. Ja, das ist auf dem Filmpark, die Konrad-Wolf-Gelände, die Filmhochschule.
Ja, und aber Lutz hat den Punkt, er hat zuerst
ja,
Filmhochschule genau. gesagt. Hier ist das Bild.
Ja, das ist, ja, genau.
Ja.
Ist direkt auf dem Filmhochschule, ja. Wie Kado steht.
Diesmal Einreichung, danke an Hörer Lisa für das Bild, das wir hier verwenden konnten. Vielen Dank, die Filmhochschule, meine alte Uni. Ehemals Hochschule für Film und Fernsehen, jetzt Filmuniversität Babelsberg. Konrad Wolf.
Warst du genau in der Schule oder warst du nach oben in der Karl-Marx-Straße?
Nee, ich war in der. Ja. Mhm. Und jetzt haben die auch ihren 6. Gebäudeteil bekommen. Als ich dann noch zur Uni gegangen bin, hatten die, also das ganze Gebäude ist so aufgebaut, es sind so 5 Häuser nebeneinander und einmal von so einem Glaskasten eingefasst. Ja. Und das ist so innen total verrückt gemacht, weil du kannst, also ich glaube, auf Ebene des ersten Geschosses kannst du durch alle Gebäude durchgehen. Ja, also kannst du vom Haus 1 bis ins Haus 5 kommst du einmal gerade durch, aber in den Geschossen darüber wird es nicht mehr so einfach. Ja. Das kann sein, wenn du von Haus 2, 3. Etage zu Haus 4, 6. musst oder 4, 5 musst, dass du nicht einfach durchgehst und dann musst du zu Haus 3 über die 4., dann aber um ins Haus 4 zu kommen, unten in die 2. wieder rein und dann kommst du aber in Haus 4 vielleicht nicht von Stockwerk 2 zu 3, sondern musst über die 4 und von der 4 in die 3. Ich habe mir sagen lassen, das ist dazu da, damit man sozusagen immer wieder neue Wege gehen muss, wenn man sich durchs Gebäude manövriert, weil das die Kreativität anrührt oder ne, anregt.
Hat man dann aber noch Zeit zum Studieren?
Wenn man das geht, aber
läuft dann oder? Aber da fliegt so bestimmt eine App. Nur den Weg,
wenn man mal ein bisschen zu spät war oder ein bisschen darauf angewiesen war, jetzt schnell zu seinem Seminarraum zu kommen und der ist vielleicht da, wo man noch nicht hatte, dann war das ja immer mal nervig. Ja. Aber dann muss man wirklich so überlegen, ich hatte mal, ich muss wohin, Haus 3, 4, wie komme ich da jetzt hin? Fuck, naja. Zweites Gebäude. Und dieses Gebäude, ach du, wie soll ich das beschreiben? Also, ich stehe vor diesem Gebäude und gucke darauf. Also, ich stehe hier generell so ein bisschen auf so einem sonnigen Platz, habe dann so ein bisschen kleine, naja, ein bisschen buschartige Hecken, aber auch nur so halb hoch. Und direkt dahinter steht das Gebäude, eingefasst von Grün. Also, hinter diesem Gebäude sind auf jeden Fall ganz viele Bäume. Und inmitten dieser Bäume auf diesem kleinen Kiesplatz steht dieses Gebäude. Dieses Gebäude sieht eigentlich sehr, sehr prunkvoll aus. Es ist so eher oval bis rund, könnte man sagen. Ich sehe goldene Säulen hier im Eingangsbereich. Das Gebäude hat eine eher grünliche Form und die Fenster sind nach oben so abgerundet, auch mit Gold eingefasst. Das gibt diverse Skulpturen, auch alle in Gold, die einmal um das Gebäude herumreichen.
Theo.
Tashi war zuerst. Das TH, ja, okay. Im Park South of Sea. Punkt für Tashi. 1 Punkt Lutz, 1 Punkt Tashi. 3. Gebäude in Potsdam. Ja. Auf dieses Gebäude, jetzt muss ich gucken, dass ich das so erkläre, dass ihr nicht sofort merkt, was es ist. Aber ich bleibe dabei, was ich hier sehe. Also, ich blicke auf dieses Gebäude und sehe Säulen. Säulen, die nach oben hin zusammengeführt werden und darüber das Überqueren ermöglichen. Mein Blickwinkel ist hier sozusagen wie sie in so einer Art Graben stehen. Nach links und rechts gehen so Erdwälle hoch und diese Seiten der beiden Erdwälle wären durch dieses Gebäude quasi verbunden. Dieses auf Säulen ruhende Gebäude. Das sind so graue Steine, aus denen das Gebäude hier besteht. Also ihr werdet bestimmt denken können, da wohnt Kinder drin, das ist eher was anderes. Ja, also was, wo man rübergehen kann, um von einer Seite auf die andere zu kommen. Könnte sagen, dass das hier mit einer Brücke zu tun haben. Oben kann man halt langlaufen. Man kann da, also Autos sehe ich da nicht. Ich glaube, Autos kommen da wirklich gar nicht rüber, aber
Fahrer, dann Fußgänger.
Was?
Fauninsel?
Nee.
Da ist okay.
Aber als, also mit dem Fahrrad kommt man da gut rüber, als Fußgänger sowieso. Gibt ein kleines Geländer oben, ist aber halt als Brücke, also es ist eine Brücke, die ist aber sehr, sehr schmal.
Das ist so eine Eisenbahnbrücke, diese.
Das sieht so ein bisschen aus, ich glaube, Aquädukt nennt man das auch. So ähnlich sieht das aus. Ist ein kleiner Geheimtipp in Potsdam eigentlich, muss man sagen. Also ich war da auch nach vielen Jahren in Potsdam wohnen, vor gleichen Jahren zum ersten Mal.
In Bornstedt oder Bornheimer, oder?
Ich will jetzt noch nicht sagen, wo es ist. Also ich will nicht sagen, was es ist. Also ich glaube, eine Brücke, das kann man sagen, aber halt. Ich kann ja mal die Säulen sehen. Ich sehe hier 1, 2, 3, 4 Säulen. Mit denen diese Brücke halt hier diese Graben überspannt. Ich kann jetzt auch verschätzen, wie hoch die ist, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Wahrscheinlich verschätze ich nicht hart, aber ich würde so sagen, 5, 6, 7 Meter, irgendwas so im Spielraum wird das sein.
Bis diese Brücke,
wo das ist, aber ich wusste nicht, wann dann der Neustädte Hafen macht, die das klariert, dann ist sie so.
Ich glaube, in Waldstadt ist nicht weit gut jetzt so eine Brücke. Oh, keine Ahnung.
Aber ich muss noch ein bisschen checken. Habt ihr alle, also geht's darum, ihr wisst, was ich meine, aber ihr wisst nicht, wie es heißt oder ihr habt gar keine Ahnung?
Bei mir geht's darum, also gibt doch da in Bornstedt oder Bornheim, zwischen Bornheim und Eichen, gibt's doch so ein Aquädukt irgendwo. Also eine Brücke, die an so ein Aquädukt erinnert. Aber ich weiß nicht, was das ist.
Ich denke mal, dann weißt du nicht, wie es heißt, aber
ja, ich weiß nicht, wie
es heute im Kopf.
Ja, ich denke schon.
Wollen wir das an der Stelle lösen?
Ja,
dann drehe ich mal um und vielleicht könnt ihr, also ich kenne den Namen.
Habe ich recht?
Ich kenne den Namen.
Jawohl.
Noch nie gesehen.
Nee, das habe ich noch nicht im Kopf. Das
ist die Teufelsbrücke.
Die Teufelsbrücke, natürlich.
Ja.
Die ist in Bornstedt draußen, Bornstedt-Eiche irgendwo, da ist die Teufelsbrücke, oder?
Okay. Ja, ich war da immer mit meiner Fahrradrunde, komme ich da dann vorbei, wenn ich also sozusagen von mir aus zum Neuen Palema irgendwie fahre. Dann ist sie dahinter ein bisschen nördlich vom Neuen Palais irgendwo.
Ja, da, genau.
Im Wald. Und geht's total cool, so ein kleiner Rutsch.
Genau im Blick.
Ja. Du musst auch von der Straße runter, um die zu finden. Mhm. Und es ist total interessant, weil dann stehst du doch immer da. Die ist ja so eine gute, hätte sie überhaupt nicht erwartet.
Man sieht die ein bisschen von der Straße aus, wenn man irgendwie Richtung
sagt. Schön, gar nichts.
Jo.
Cool.
Schön, schön.
Hammer's.
Hammer's.
Vielen Dank, Dutz.
Bitte, bitte.
Ja,
ich komme zu Dortmund.
Ja. So, wahrscheinlich das letzte Treffen mit dem aktuellen Oberbürgermeister. Naja,
wir wollten das Thema gar nicht aufmachen. Wir haben jetzt so viele Schlagzeilen in den letzten Wochen hier in Potsdam gesammelt. Das ist eigentlich nochmal eine extra Sendung.
Es gibt so mal Themen gerade in Potsdam, die könnt ihr ja nicht alle besprechen. Also sonst du verzettelst dich, glaube ich.
Ja, wir machen beim nächsten Mal, bringt jeder seine aktuellen 5-liedigen Schlagzeilen mit und dann gucken wir, was da rauskommt.
Wer traut es lesen, das wird gut.
So, Kartoffelsuppe oder was?
Ja. Vielen Dank, bis dann. Ciao.
Ciao.